Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in wenigen Wochen geht ein schweres Jahr zu Ende. Am diesjährigen Neujahrstag hat wohl noch niemand von uns geahnt, was das Jahr 2020 uns bringen würde. Wir müssen in diesem Jahr auf vieles Gewohnte verzichten, vom alltäglichen Handschlag über die vielen Kontakte, Besuche, Ausflüge bis hin zu Ferien und vielem mehr. Für so manchen gab es darüber hinaus auch richtige Verluste hinzunehmen, sei es ein finanzieller Verlust oder der Verlust vom Arbeitsplatz oder ein Verlust, weil ein Plan aufgegeben werden musste, zum Beispiel ein Hochzeitsfest verschoben werden musste, abgesagt werden musste oder ein Besuch, auf den man sich schon lange gefreut hat. Wir können froh sein, wenn wir in 5 Wochen dieses Jahr endlich hinter uns gebracht haben. Aber die Aussichten auf das Jahr 2021, die bleiben vorerst schwierig. Was gibt uns auch in schweren Zeiten noch Grund, optimistisch zu sein? Dieser Frage wollen wir heute Morgen nachgehen.
So ziemlich zu Beginn meiner Tätigkeit als Pfarrerin habe ich eine ältere Dame kennengelernt. Und die hat mir die Abschiedsgeschichte von ihrem Mann erzählt. Diese Geschichte mag für viele stehen, die sie heute hier sind. An seinem Bett habe sie gesessen. Sprechen konnten sie nur noch das Wichtigste. Für alles andere fehlte ihrem Mann die Kraft. Aber zwischen ihnen war ja auch alles gesagt. Sie hatten schon länger gewusst, dass dieser Abschied kommen würde. Manchmal öffnete er noch die Augen. Bald bin ich wieder gesund, dann komme ich wieder nach Haus, sagte er. Das sollten am Ende seine letzten Worte sein. Jetzt sagte sie zu ihm noch, ja, hoffentlich, bald. Abends lag sie dann allein zu Hause in dem großen Bett. Sie träumte viel durcheinander. Sie träumte schlecht. Sie hörte sein leises Schnarchen. Er lag neben ihr. Sie schreckte auf. Da war sein Platz leer. Sie wusste, leer würde der für immer bleiben. Es gab kein Nachhause mehr. Er würde ein anderes Zuhause haben. Das wäre nicht mehr der Schmerz, nicht mehr das Leid. Die Tränen wären abgewischt und dieser lange Abschied wäre nicht mehr. Da, in der neuen Heimat, würde es ihm gut gehen. Er würde so sein, wie er früher war.
Für viele von euch war dieses Jahr 2020 doppelt schwer. Denn ihr musstet Abschied nehmen von einem Menschen, den ihr lieb gehabt habt, der euch besonders am Herzen lag. Und die Corona-Krise, die hat den ohnehin schon so schweren Abschied nur noch schwerer gemacht. Besuche im Spital oder im Altersheim waren kaum noch möglich. Die Beerdigung konnte nur unter starken Einschränkungen und oft nur im engsten Familienkreis erfolgen. Und die Kontaktbeschränkungen, ja, die machen einen noch einsamer, als man sich ohnehin schon fühlt. Diese Krise, die hat Trauerfamilien geradezu unmenschliche Bedingungen auferlegt. Und das macht den Blick auf die Zukunft und den Weg zurück ins Leben nur noch schwerer, als es sowieso schon ist. Aber wie die Abschiedsgeschichte von meiner Kollegin Beate Jeschke zeigt, gibt es auch Zuversicht in der Ausweglosigkeit. Schauen wir einmal, wie es weitergeht.
Bald bin ich wieder gesund. dann komme ich nach Hause. Das wiederholte er wie ein Mantra. Ob es dadurch wahrer würde? Wenige Tage später atmete er nur noch flach und unregelmäßig. Papa ist nur noch ein Schatten, sagte die Mutter zur Tochter am Telefon. Und die rief alle Geschwister an. Sie kam, aber der Vater war schon gestorben. Sie nahm Abschied. Und noch an seinem Totenlager sprachen sie von seinem Optimismus. Er habe immer an eine Zukunft geglaubt. Selbst dann, wenn das Leben vollkommen verfahren war. Sein Satz lautete, das kommt schon wieder gut. All die Jahre war er davon überzeugt gewesen, auch als der Krebs kam und die letzten Diagnosen. Bald wird es wieder. Ob dieser sehnsüchtige Wunsch, gesund zu werden, ob der größer gewesen war als die Realität? Hatte er wirklich noch daran geglaubt? Und das nur einfach, weil er das oft genug wiederholt hatte, das kommt schon wieder gut?
Ja, manche Optimisten sind einfach unverbesserlich. Und so in mancher Situation, da stellt sich bisweilen die Frage, ist das nicht naiv, jetzt noch optimistisch zu sein? Ich höre manchmal die etwas zynische Aussage, ich bin kein Optimist, sondern ein Realist. Heißt das, dass die Optimisten die Realität verleugnen, sich nur gut zureden, aber dabei sich nur etwas selbst vormachen, das überhaupt gar nicht haltbar ist? Was ist eigentlich Optimismus? In einem Online-Lexikon ist zu lesen, Optimismus ist eine Lebensauffassung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Der Begriff bezeichnet allgemein eine heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung sowie eine zuversichtliche, durch positive Erwartung bestimmte Haltung angesichts einer Sache hinsichtlich der Zukunft. Optimismus ist demnach keine naive Fehleinschätzung der Situation, so wie der berühmte Blick durch die rosarote Brille, sondern es ist eine Grundhaltung, eine Einstellung gegenüber den äußeren Gegebenheiten. Und darin ist Optimismus sehr eng verwandt mit der Hoffnung.
Ja, tatsächlich wirkt es manchmal so, als trüge der Optimismus wie ein geheimes Wissen in sich. Und das himmlische Zuhause. Das geheime Wissen um dieses, das kommt schon wieder gut. Immer wieder hoffen wir mehr, als vordergründig vernünftig ist. Dass es ein Zuhause gibt, das sich jenseits unserer Zeit hier auf der Erde über unsere eigene Lebensspanne hinaus öffnet. Das ist vielen Menschen dann doch vertrauter, als sie selber das denken. Diese prächtige, wunderschöne, strahlende Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem, die vom Himmel, die von Gott herabkommt, die nimmt dem, was wir hier erleben, die Wucht und sie leitet es in andere Dimensionen ein. Wer sich zu Jesus hält, das ist die Botschaft der Bibel, der erhält ein Bürgerrecht für das himmlische Jerusalem. Der wird an der Hütte Gottes angesiedelt und der bekommt auf immer einen Pass. Wir sind nicht nur Erdenbürger, wir sind Himmelsbürger und das sind wir mit Brief und Siegel. Und das wirkt schon jetzt in unsere Lebenszeit hinein. Dieser mutige Optimismus, der sich gegen alle nur denkbaren Fakten auflehnt der zehrt von diesem Bürgerrecht. Und dieser kräftige Aufsteller von Gott, dieses mächtige Versprechen, siehe, ich mache alles neu, der will nicht in den Ohren verstummen und er schafft seine eigene Wirklichkeit, die mit unglaublicher Sicherheit über unser Dasein hinausragt und hinausweist.
Allerdings fliegt uns ein solcher Optimismus nicht einfach zu. Vielmehr gilt es zunächst einmal, Schmerz und Verlust auszuhalten. Wenn ein Verlust in unser Leben tritt, dann reagiert unsere Seele mit Trauer. Was dann passiert, ist eine Achterbahn der Gefühle. Trauer, das bedeutet viel mehr als einfach nur traurig zu sein. Am Anfang, da steht meist eine Abwehrreaktion. Wenn ich eine größere Last aufgebürdet bekomme, als ich sie tragen kann, dann zieht unsere Seele die Notbremse. Ich wehre mich innerlich gegen den Verlust, lasse nicht zu, was nicht sein darf und kann die neue Realität einfach nicht wahrhaben, auch wenn das natürlich nur vorübergehend so funktioniert. Und darüber hinaus sind auch Wut und Zorn in diesem Mix von Gefühlen vorhanden und Neid auf andere, denen es vermeintlich besser geht. Häufig, da gibt es auch eine Phase des Verhandelns mit dem eigenen Schicksal. Und dann irgendwann kommt das berühmte Loch, in das man fällt, die Depression. Man trauert über das Verlorene und hängt mit Wehmut an dem, was vergangen ist. Trauer ist ein ständiger Wechsel dieser und noch mancher weiterer Gefühlszustände. Und genau darin jetzt gibt es eine Verbindung zwischen der Trauer um einen Verstorbenen und der Corona-Krise, die uns noch zusätzlich belastet. Denn das, was wir in unserer Gesellschaft zurzeit erleben, das sind ebenfalls typische Trauerreaktionen. Es gibt auch hier das Leugnen, dass die Realität nicht wahrhaben will. Es gibt die Wut, den Zorn gegen Wissenschaftlerinnen und Politiker und die Medien. Es gibt das Verhandeln, das immer vergleicht mit der Grippe, mit anderen Ländern, mit anderen Branchen. Und es gibt die Depression. Menschen, die gar nicht mehr vor die Tür gehen, weil sie der gegenwärtigen Situation einfach nicht mehr Herr werden und die sich dann daheim wie ein Stück weit verkriechen. Wir dürfen im Hinblick auf diese Corona-Krise nicht vergessen, dass wir es hier nicht mit einer rein sachlichen Fachlage zu tun haben, die wir mit einem Sammelsurium von Management-Tools bewerkstelligt bekommen. Hinter all den Zahlen und Statistiken zu Gesundheit, Wirtschaft und Sozialem stehen Menschen, stehen Familien und ihre Schicksale. Es betrifft uns alle, wenngleich auch nicht alle im gleichen Maße. Das, was wir gesellschaftlich zurzeit erleben, das ist auch Grund zur Trauer. Auch sonst werden doch Katastrophen und Tragödien öffentlich betrauert und damit ein Stück weit aufgearbeitet. Verdrängte Gefühle, die blockieren den Trauerprozess und erschweren den Weg zurück ins Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns unsere Trauer eingestehen, dass wir auch jetzt als Gesellschaft unserer Trauer Raum geben, damit auch anderes wieder Platz in unserem Leben bekommt und spürbar wird. Am Freitagabend, da haben Menschen in Bern auf dem Bundesplatz Kerzen angezündet, um der 3.575 Opfer zu gedenken, die dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind. Das finde ich einen guten Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Corona-Krise. So wie ein Sprichwort sagt, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.
Kehren wir noch einmal zurück zu der Abschiedsgeschichte von der älteren Dame. Nachdem die Familie im Spital Abschied genommen hatte, kam sie dann noch einmal zu Hause in der Küche zusammen und sie setzten sich um den alten Tisch. Sein Stuhl, der blieb frei. Sie trinken etwas, sie schweigen und dann entwickelt sich doch langsam ein Gespräch. Von ihm, dem alten Vater, dem Kranken sprechen sie und dann holen sie die Fotos und sie sehen ihn wieder jung vor sich in seiner strahlenden Zeit. Alle wissen etwas anderes zu erzählen. Die Fotos in Schwarz-Weiß, die gehen von Hand zu Hand. Er am Strand in Badehose mit diesem grellen 70er-Jahre-Muster. Und dann an seinem Arbeitsplatz am Gericht, damals. Und plötzlich ist er in ihrer Erinnerung wieder gesund. Ihr Reden, das Anschauen der Bilder, sie lachen und sie reden durcheinander. Sie erzählen nochmal von seinen Streichen und dann wischen sie seinen Tod beiseite. Solche Gespräche, diese innigen Momente, die weisen über unsere eigene Zeit hinaus. Und manchmal meint man dann, die Toten seien wirklich noch in unserer Mitte. Das sind Gespräche, in denen das Letzte in das Vorletzte hineinragt. Und genau dann erhaschen wir einen Vorgeschmack davon, einmal ganz der Himmelsbürger zu sein, von dem Gott spricht und der wir jetzt schon im Ansatz sind. Das ist unser Hoffnungsgrund. Wir sind nicht unverschämte Optimisten, wir sind Realisten. Denn es ist wahr, wir sind jetzt schon die Himmelsbürger und es geht weiter, hin zu einem Wiedersehen.
Auch die Bibel erzählt von Krisengeschichten und großen Katastrophen. Ihnen gemeinsam ist die Botschaft, Gott bewahrt sein Volk durch die Katastrophe hindurch. In der Sintflutgeschichte ist es Noah und seine Familie, die gerettet werden. Am Ende steht der Regenbogen als Zeichen für Gottes treue Versprechen gegenüber uns Menschen. Beim Zug durch das Schilfmeer sind es die Israeliten, die Gott aus der Gefangenschaft gerettet hat, und bei der Gefangenschaft in Babylonien ist es das Volk Israel, das wieder nach Jerusalem zurückkehren darf. Und jetzt ist es die Verheißung auf ein himmlisches Jerusalem. Die Erinnerung an diese Befreiungs- und Bewahrungsgeschichten, die gibt uns allen Grund zur Hoffnung, dass Gott uns auch in schweren Zeiten nicht zugrunde gehen lässt. Diese Hoffnung macht die Situation zwar nicht einfacher, in der wir uns befinden, aber sie setzt der Trauer etwas entgegen und schenkt eine neue Perspektive, so wie wir sie vorhin im Bibeltext gehört haben. Tod, Leid, Wehklagen und Mühsal sind wie alles auf unserer Welt vergänglich. Es bleibt die Hoffnung. Paulus schreibt an einer Stelle, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Also modern gesprochen, unsere Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Und Paulus schreibt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes.
Gott lässt sich viel einfallen, um unsere Tränen zu trocknen und das Leid und das laute Klagen zu beenden. Er begeht da ganz unterschiedliche Wege. Es braucht sein Wort. Manchmal reicht da der Küchentisch und da entwickelt sich das Gespräch. Mit Fotos, die erinnern helfen und das Vergangene gegenwärtig werden lassen. Wer diese intensiven Lebensmomente Revue passieren lässt, hofft auf einen weiteren Horizont, als die eigenen Augen ihn im Moment selber abtasten können. Unsere lieben Toten umgeben uns. Ihr Tod ist endgültig, aber er ist nicht ewig. Der Platz unserer Verstorbenen, der bleibt frei. Der Stuhl, der steht zwar verlassen da. Und Menschen, die kann man auch nicht einfach ersetzen. Aber der Platz in der Hütte Gottes, der ist frei für sie. Und das ist dann das andere Zuhause, das Heimet. Und dieser Platz ist für immer da, für jeden Himmelsbürger.
Ja, auch wenn uns das Leid überflutet und wir unsere Verstorbenen einfach nur noch zurückhaben wollen, so brauchen wir die Hoffnung dennoch nicht aufgeben. Jeder hat das himmlische Bürgerrecht. Und während unsere Lebensdaten Anfang und Ende unseres Lebens eingemeißelt sind in unsere Grabsteine, endlich sind, so ist es Jesus, der von sich als A und O, als Anfang und Ende spricht. Und das bedeutet für uns, unser irdisches Leben ist begrenzt, hat ein Anfangsdatum und ein Enddatum. Für das himmlische Leben ist Jesus Christus A und O, Anfang und Ende. Dieses Leben ist ewig.
Alles, was wir vom himmlischen Jerusalem hören, das setzt die Ostergeschichte fort. Das endliche Leben hier wird von Gott unendlich gemacht, ewig für immer. Und so geht auch die Abschiedsgeschichte weiter. Am Küchentisch, an dem sie reden, weinen, lachen, merken sie, wie sie trotz des Abschieds doch weiter miteinander verbunden sind. Wie im himmlischen Jerusalem werden die Tränen getrocknet. Und es ist nicht mehr Leid und lautes Klagen. Das verstummt. Die Hoffnung und der Glaube an ein Wiedersehen hält Einzug. Da, wo er jetzt ist, da geht es ihm wieder gut. Im Lauf des Abends hat die Mutter dann eine Kerze angezündet. Und die leuchtet dann lange an seinem Platz. Sie denkt, dass er nun doch genau das bekommen hatte, was er sich gewünscht hat. Das kommt schon wieder gut. Bald komme ich nach Hause. Zu Hause, in seinem Heimat. Da ist er jetzt. Und da hält er seiner Familie einen Platz frei. Bis zum Wiedersehen. Amen.